Ja, guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, heute und die nächsten Tage wieder bei Ihnen zu sein, die ganze Woche. Wenn Sie also gerne mit mir sprechen wollen oder dass ich vorbeikomme, können Sie gerne auf mich zukommen. Ich habe Zeit und nehme auch die Zeit. Ja, wir haben es ja schon gehört und wurden schon eingestimmt auf das Thema von heute Morgen. Gottes Liebe, Kraft, die verändert. Und es gibt ja einen Vers in der Bibel, da sagen manche Leute, das ist ein Vers, der fasst die ganze Aussage der Bibel zusammen. In wenigen Worten. Johannes 3, Vers 16. Da heißt es, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Es gibt einen deutschen Philosophen, der noch lebt, die meisten sind ja schon gestorben, den ich eigentlich sehr gerne lese, David Michael Precht. Und er schreibt ein Buch, Liebe ein unordentliches Gefühl. Liebe ein unordentliches Gefühl. Jetzt können wir darüber nachdenken, ob er damit recht hat, ob das stimmt. Er kommt jedenfalls dabei zu dem Schluss. Liebe ist etwas, wo kommt das her? Wir wissen es nicht. Es ist etwas sehr Geheimnisvolles. Dass ein Mensch von Liebe erfasst wird, Liebe, die sein Leben und das Leben anderer auch verändert. Wir haben es gerade in dem kurzen Filmausschnitt gesehen. Ein Liederdichter aus einem alten Lied, der sagt und fragt, wo kommt dies her? Warum geschieht's? Er meint die Liebe Gottes damit. Erbarmung ist's und weiter nichts. Das klingt also ganz ähnlich wie das, was David Michael Precht sagt. Ein unordentliches Gefühl. Etwas, wo man nicht weiß, wo kommt das her? Was aber was mit unserem Leben und mit uns Menschen macht. Wenn sich eine Mutter für ihr Kind schier aufopfert. Wenn sich ein Mensch verlieben kann, wir schmunzeln ja meistens drüber und jemand hat gesagt, das ist eine besondere Form von Geisteskrankheit, wenn sich einer verliebt, aber es ist auch etwas, was Gott so geschaffen hat, was Gott gewollt hat. Und trotzdem ist es so, unsere menschliche Liebe hat ihre Grenzen. Wie alles in dieser Welt, in unserem Leben, ist der Tank unserer Liebe manches Mal leer. In vielen Ehegesprächen habe ich das manchmal erleben müssen, dass der Tank leer war und dass da nichts mehr werden konnte, nichts Neues mehr. Gottes Liebe dagegen ist anders. Sie kommt aus der Ewigkeit. Und sie ist ewig. Schauen Sie, ich bleibe oft hängen an Johannes 13. Da schildert Johannes die Fußwaschung Jesu. Und als Überschrift über dem ganzen Geschehen steht ein Wort. So wie Jesus seine Leute geliebt hat, so liebte er sie bis ans Ende. Und dieses Wort bis ans Ende kann man auch so übersetzen, bis ans Ziel. Die Liebe Gottes, etwas Ewiges, etwas Bleibendes. Jemand hat gesagt, unsere Logik zerbricht an der Liebe Gottes. Manchmal lese ich die Bibel und merke, da stehen viele Dinge drin, die ich nicht verstehen kann. Weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht. Und manchmal hilft es mir, dass ich mir sage, das, was du hier nicht verstehst, mit deinem Denken, mit deiner Logik, das hat etwas mit dieser großen, gewaltigen Liebe Gottes zu tun. Natürlich, in der Bibel steht auch viel vom Zorn Gottes. Als ich in Babenhausen in der Gemeinde anfing, da musste ich unter anderem auch Frauenstunde halten. Da haben die Frauen mir gesagt, Herr Scharf, Sie machen aber bitte nur Themen aus dem Neuen Testament. Warum, habe ich gefragt? Im Alten Testament, da steht so viel vom Zorn Gottes und Dinge, die wir einfach nicht einordnen können. Im Neuen Testament begegnet uns ein Gott der Liebe. Wie ist das denn? Stimmt das? Ich habe widersprochen damals und habe doch viele Themen aus dem Alten Testament genommen, weil das zusammengehört. Da hat der Pfarrer Paul Deitenbeck, ein interessantes Beispiel dazu erzählt. Über Gottes Zorn und Gottes Liebe. Er erzählte von einem Fürsten im Kaukasus, der hat ein Gesetz herausgegeben, wer sich an der Beute des Stammes vergreift, der wird mit 40 Peitschenhieben ausgepeitscht, also fast getötet damit. Und es ist passiert. Es hat sich jemand vergriffen an der Beute des Stammes. Und wissen Sie, wer das war? Als man den Schuldigen suchte, hat jeder gestaunt. Es war die Mutter des Fürsten, der diese Verordnung rausgegeben hatte. Und nun war dieser Fürst im Konflikt, im großen Konflikt. Mein Gesetz, meine Verordnung, die Strafe, die sein muss, und auf der anderen Seite meine Mutter, der ich so viel Liebe verdanke. Und dann hat er sich entschieden und hat gesagt, die Strafe muss vollstreckt werden. Und dann wurde seine Mutter zur Auspeitschung gebracht. Und bevor der erste Peitschenhieb auf sie eindrosch, warf sich der Fürst selber vor seine Mutter und hat sich selber auspeitschen lassen. Und ich glaube, das ist der Punkt, an den wir verstehen können. Gottes Zorn, Gottes Gerechtigkeit und Gottes Liebe gehört im Endeffekt zusammen. Am Kreuz, und das ist der Punkt im Universum, das Kreuz, an dem Jesus starb, an dem wir die Liebe Gottes richtig verstehen können. Da hat Gott gesagt, jawohl, die Strafe muss sein. Ich bin kein Gott und Gott ist kein Gott, der einfach alle 5 Grad sein lässt, der die Augen zudrückt. Der Sünde einfach übersieht, ist alles nicht so schlimm. Das ist vielleicht der Trend unserer Zeit, aber das ist nicht der Weg Gottes. Wenn ich dann im 2. Korintherbrief Kapitel 5 Folgendes lese, dann bleibt mir fast der Mund offen stehen. Gott war in Christus, dieser große, mächtige Gott. Gott war in Christus und versöhnte am Kreuz die Welt mit sich selber. Der am Kreuz hing und der die Arme ausstreckt und der verblutet für eine verlorene Welt, für Sie und für mich. Das ist der große, lebendige Gott selber. Er befand sich in der Rolle des Fürsten aus dem Kaukasus. Die Strafe wird vollstreckt. Aber er ist selber den Weg ans Kreuz gegangen. Gott war in Christus. Wo kommt dies her? Warum geschieht's? So haben wir am Anfang gesagt. Das ist die Liebe Gottes, die unser Denken übersteigt, die alles in Schatten stellt. Und im hohen Lied der Liebe, da heißt es am Ende, Liebe ist stärker als der Tod, stärker als die Atomkraft. Die Liebe Gottes, die uns in Jesus Christus, in Gott begegnet. Jesus wird im Neuen Testament, in Matthäus 22, mal gefragt, was ist denn das wichtigste Gebot? Kann man verstehen. In der Bibel stehen ja so viele gute Verordnungen, alles, was gut ist zu tun als Christ. Und vielleicht sitzt mancher hier und sagt, ja, was muss ich denn tun alles? Was verlangen die denn alles von mir? Ist ja gar nicht so einfach, nicht wahr? Und da antwortet Jesus, weißt du, das ist ganz einfach. Ganz einfach, aber auch ganz schwer. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von allen deinen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. So einfach ist das. Mehr verlangt Gott nicht. Aber probieren Sie es mal. Probieren Sie es mal aus in dieser Woche. Gott zu lieben von allen Kräften und den Nächsten wie sich selbst. Da merkt man, das wird ganz, ganz schwer. Paulus schreibt sogar einmal in einem seiner Briefe, Liebe ist das Band der Vollkommenheit. Gott misst uns also an der Liebe, nicht an anderen Dingen, nicht an unseren Qualitäten oder sonst was, sondern an der Liebe. 1. Korinther 13. Sehr interessant, da schreibt Paulus über das Gemeindeleben, das Abendmahl feiern, die Geistesgaben, über alles, was zur Gemeinde dazugehört, was uns so die ganze Woche beschäftigt, mich jedenfalls. Und dann unterbricht er. Dann sagt er, aber wisst ihr, es gibt noch etwas, was auf einer ganz anderen, viel höheren Ebene ist. Genau übersetzt heißt, ich will euch noch einen Weg zeigen, der auf einer viel höheren Ebene ist. Und dann sagt er die Liebe. Die Liebe, das Größte. Und heute Morgen möchte ich euch, Ihnen, mal drei Fragen stellen. Im Blick auf die Liebe. Wodurch deutlich wird, wie sieht's mit der Liebe aus? In deinem Herzen, in deinem Leben. Die erste Frage. Wie liebst du deine Mitmenschen? Hat mal jemand gesagt. Ich liebe die Menschen, nur die Leute hier kann ich nicht ausstehen. Im 1. Johannesbrief, da lesen wir das ja. Es kann keiner ganz fromm reden und sagen, ich liebe Gott, aber seinen Nächsten hassen. Zu mir hat mal jemand gesagt, in meiner ersten Gemeinde in Wien, als ich war, hat sich im Jugendkreis, ein junges Mädchen hat mir das Leben nicht gerade leicht gemacht. Muss viel Geduld haben. Da hat einer der Mitarbeiter gesagt, das ist, glaube ich, dein Sargnagel. Die bringt dich noch ins Grab. Später hat sich das Verhältnis völlig geändert. Wir konnten uns annehmen, akzeptieren und auch gern haben. In aller Verschiedenheit. Wo ist der Mensch, mit dem du dich schwer tust? Wenn ich den nur schon sehe. Da muss mich aber zusammennehmen, nicht wahr? Gerade als Christ. Darf auch keiner merken, wie ich zu ihm stehe und wie es da drinnen aussieht. Kennen Sie sowas? Also die erste Frage, wie ist es mit der Liebe zu deinen Mitmenschen? Die zweite Frage, wie ist es mit der Liebe zum Wort Gottes? Das ist ja der Liebesbrief Gottes. Man kann so viel lesen, ich lese auch vieles, aber wenn ich dann zur Bibel greife, dann geht es mir manchmal so, dass man sagt, Mensch, unersetzlich, unbegreiflich, etwas Gewaltiges, dieses Wort. Der Liebesbrief Gottes an dich, hier in der Bibel. Wie sieht's damit aus? Wenn du Gott liebst, dann wirst du seinen Liebesbrief nicht einfach ins Bücherregal stellen und liegen lassen, die ganze Woche. Und wirst nicht mehr wieder lesen. So wie einer, der verliebt ist. Und die dritte Frage. Ist Gott, Jesus Christus, wirklich die Nummer eins in deinem Leben? Meine Enkeltochter. Mit 6 Jahren, die hat ja mal gefragt, und das war mir hochinteressant. Sagt sie, wie ist das denn? Ich glaube, ich liebe meine Eltern mehr als Gott. Darf das sein? Sie hat richtig logisch gedacht, so ein kleiner Mensch, ein Mädchen mit 6 Jahren. Darf ich denn meine Eltern mehr lieben als Gott? Gott sehe ich ja nicht. Und so weiter. Ist er wirklich Nummer eins? Peter Strauch hat mal geschrieben, das ist eigentlich gar nicht richtig gesagt, Nummer eins in meinem Leben. Das Wichtigste. Er sagte, ihm wäre deutlich geworden, Gott muss alles in allem sein. Das ist im 1. Korinther 15 heißt, dass Gott sei alles in allem. In allen Lagen mit ihm tun und alles lassen, mit ihm leben. Also jetzt haben Sie die drei Fragen, die Mitmenschen, die Bibel und Gott selbst. Wie sieht's damit aus? Und wenn wir feststellen, dass uns diese Liebe fehlt oder dass sie nur zu 30% da ist, könnt ihr jetzt mal fragen, Hand hoch, bei wem ist 30%, bei wem 50%, bei wem 70%? Wie schaut's aus in unserem Herzen? Sind wir schon halt, zynisch, verbittert geworden? Dann fehlt mir nichts anderes als seine Liebe. Ergersheim kenne ich das noch nicht so gut, aber in Babenhausen bei uns daheim, da weiß ich ja, wie die Uhren gehen und wie jeder Einzelne tickt fast. Nach 20 Jahren dort sein, weiß man und kennt man alles. Freue mich über meinen Nachnachfolger, der jetzt seinen Dienst begonnen hat. Wenn ich mit ihm rede, so freue ich mich immer sehr, wie gut er seinen Dienst macht. Und da merke ich, wie viele Menschen es gibt, die verbittert sind, bitter geworden sind. Beim Frühstück hat meine Tochter mal zu mir gesagt, ich habe über irgendwas gesprochen, sagt sie, Papa, so hast du früher nicht gesprochen. Da klingt sowas von Bitterkeit mit. Und gerade wenn wir älter werden, müssen wir aufpassen, dass wir nicht bitter werden. Es wiederholen sich ja die Dinge. Und für hauptamtliche Prediger und so weiter ist es ja einfach. Man kann ja immer mal wieder eine Gemeinde wechseln, da fängt man wieder neu an. Das ist was Schönes, was Interessantes. Aber wenn wir immer diesen, darf ich es mal so plump sagen, diesen Gemeindezirkus mitmachen muss, so viele Enttäuschungen, so viele große Worte und nichts dahinter und so weiter und so fort. Kann schon sein, dass man zynisch und bitter wird. Aber das hat nichts mit Liebe zu tun. Wer sich dabei ertappt, er kommt in dieses Fahrwasser hinein, wo man alles nur negativ sieht. Dann brauchst du nichts nötiger als die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes findest du nur an einer Stelle. Und die frühere Prinzessin aus dem englischen Königshaus, der ihr Leben so schnell zu Ende ging, die sagte mal, auf allen Erdteilen ist das dasselbe. Die Menschen suchen nichts anderes als Liebe. Ist uns das bewusst? Bei der Herfahrt im Zug gestern wurde ich von einem jungen Menschen angesprochen. Ich habe mich gewundert, dass die mit mir spricht. Seltsam, hätte ich gar nicht vorgehabt. Und da habe ich gemerkt, Menschen suchen Liebe und Anerkennung. Aber die Menschen, die nichts von Jesus wissen wollen, suchen im Grunde Liebe. Und es war ein englischer Pastor, der hatte mal geschrieben, da schreibt er, jeder Mann, der an die Tür eines Bordells klopft, sucht im Grunde nichts anderes wie die Liebe seines Vaters im Himmel, wenn man ehrlich ist. So sieht das aus unter uns Menschen. So wie der Fisch fürs Wasser geschaffen ist und der Vogel für die Luft zum Fliegen. So ist der Mensch für die Liebe Gottes geschaffen. Egal wer du bist, ob jung oder alt, wie dein Leben aussieht, du bist für Gottes Liebe geschaffen. Und es gibt im ganzen Universum einen einzigen Punkt, wo ich geliebt werde, so wie mich kein Mensch lieben kann. Weder der Ehepartner, noch die Eltern, noch die Kinder. noch ich mich selbst. So wie mich keiner lieben kann, ich mich auch selber nicht lieben kann, so liebt mich der lebendige Gott am Kreuz. Wie tief muss Gottes Liebe sein? Er meint mich damit. Er meint dich und mich, als er am Kreuz gestorben ist. Das sollte man nie vergessen. Als ich vor Jahren schon in Stuttgart meinen Dienst begonnen habe, hat man ein Vorstellungsgespräch und der Ältestenkreis, die haben mich alles befragt. Und am Ende habe ich den leidenden Bruder dann gefragt, ja, wird er mich jetzt nehmen oder nicht? Nach dieser großen Befragung. Dann sagte der Mann zu mir Folgendes, das habe ich bis heute nie mehr vergessen. Sagte, wissen Sie, die haben jetzt alles Mögliche wissen wollen. Aber es kommt im Grunde nur auf eines an, dass sie die Menschen hier in Stuttgart lieb haben. Darauf kommt es an. Das hat mir alles aus der Hand genommen. Da habe ich gemerkt, der Mann hat recht. Das hat der Geist Gottes ihm eingegeben. Und als ich dann meinen Dienst begonnen habe, hatte ich neben der Wohnung so ein Arbeitszimmer mit einer Toilette. Und in der Toilette ist ja auch ein Spiegel. Und an dem Spiegel war ein kleiner Zettel geklebt. Und auf dem Zettel stand drauf, so sieht der Mensch aus, den Gott liebt. Wenn ich dann morgens mit zerknittertem Gesicht und ungekämmten, zu Berge stehenden Haaren vorm Spiegel stand, konnte ich lesen, so sieht der Mensch aus, den Gott liebt. Und das möchte ich fast als Hausaufgabe, als Empfehlung geben. Statistisch weiß man ja, dass die Frauen in der Regel, ich glaube zu 80% mit ihrem Äußeren nicht zufrieden sind. Uns Männern ist es manchmal ein bisschen egal. Vielleicht tun wir uns da leichter. Dann schreiben Sie so einen Zettel an Ihren Spiegel. So sieht der Mensch aus, den Gott liebt. Egal wie Sie sind. Ob mit dem linken oder rechten Bein aus dem Bett gestiegen. Gott liebt dich und wird nicht aufhören, dich zu lieben. Und die letzte Frage, die uns Christen manches Mal fast blind macht für die Liebe Gottes. Die Frage, habe ich ein Leistungsverhältnis zu Gott oder ein Liebesverhältnis? Das ist ein großer Unterschied. Im Lukas 15, im Gleichnis vom verlorenen Sohn, da wird es deutlich. Da hat einer ein Liebesverhältnis zum Vater. Er wirft sich in die Arme des Vaters, der Vater küsst ihn, beschenkt ihn reich. Da war nichts mit Leistung. Hatte nichts geleistet. Nur versagt. Hatte nichts zu bringen, nichts aufzuweisen. Aber hat sich in die Arme Gottes geworfen. Und sein Bruder hat ein Leistungsverhältnis zum Vater. So viele Jahre diene ich dir, habe dein Gebot nie übertreten. Und was hast du mir dafür gegeben? Lohn und Leistung. Wenn sie brav waren und gut gelebt haben und ihre stille Zeit gemacht haben, nicht wahr? Und wenn Sonntag ist und jemand hat gesagt, Christsein ist schön und leicht, wenn die Sonne scheint und wenn man nicht zum Zahnarzt muss. Dann kann man leicht glauben, dass Gott mich liebt. Aber wenn alles quer geht und wenn ich versagt habe, wenn ich mich selber nicht mehr ausstehen kann, kennen Sie auch diese Stunden nicht schon, wo ich nicht mehr ausstehen kann, dann wird es schon schwieriger. Und dennoch, Gottes Liebe gilt dann gerade dann. Gerade dann bin ich richtig für ihn. Darf ich mich in seine Arme werfen. Und wenn Jesus sagt, ich habe euch nicht gesagt, dass ihr Knechte seid, zu seinen Jüngern. Knechte haben ein Leistungsverhältnis, Lohn und Leistung. Ich habe euch gesagt, ihr seid meine Freunde. Er möchte in einem Liebes-, in einem Freundschaftsverhältnis mit mir leben. Und ein christlicher Verfasser hat geschrieben, du kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt. Denk mal manchmal, muss das und das tun, dann liebt mich Gott ja mehr. Und du kannst auch nichts tun, keine Dummheiten machen, dass Gott dich weniger liebt. Er wartet ständig auf mich. Am Kreuz hat Gott der Welt, und das gibt's ja in keiner Religion, dass dieser Gott Mensch wird, wir feiern bald Weihnachten, dass dieser große, lebendige Gott, der uns alle davonjagen könnte, der uns einen Fußtritt geben könnte, den wir auch verdient haben, dass dieser Gott kommt und sich am Kreuz zu Tode liebt für mich, der mich liebt, wie mich sonst keiner lieben kann und der nur darauf wartet, dass ich mir diese Liebe gefallen lasse. Bei der Fußwaschung in Johannes 13, wo als Überschrift drüber steht, damit komme ich zum Schluss, so wie er sie geliebt hatte, so liebte er sie bis ans Ziel. Da geht er zu Petrus hin und will ihm die Füße waschen. Das war ja der Schmutz seines Lebens, schmutzigen Füße, die peinlichen Dinge des Lebens. Da sagt Petrus, nein, nur nicht. Ich bring dir lieber meine schönen, wohlformulierten Gebete. Ich bring dir gerne meinen Dienst für dich und dies und jenes. Das passt doch. Aber Jesus sagt, nein, lass dir das gefallen, lass mich dran. An die dunklen Stellen in deinem Leben, lass mich dran. An die peinlichen Dinge deines Lebens. Und wenn du dich in dieser Welt irgendwo bewerben willst, dann musst du dich ja immer von der besten Seite geben. Und manchmal steckt das so in uns drin, auch bei Gott. Müssen wir uns von unserer besten Seite zeigen. Aber Gott ist ganz anders. Er wartet darauf, dass sich Sünder, verlorene Söhne und Töchter in seine Arme werfen. Lass dir das gefallen. Diese Liebe Gottes. Wir beten. Und in der Stille darf ich das tun. Diesen liebenden Gott und Vater in Jesus. An die Bereiche und dunklen Stellen meines Lebens. An meine Bitterkeit, Schuld und Not dran zu lassen. Wir beten in der Stille. Und Herr Jesus, wir können das nicht begreifen. Wir verstehen es nicht, dass du uns so unendlich liebst. Dass du uns geliebt hast, schon ehe der Weltgrund gelegt wurde. Da hast du schon an mich, an uns gedacht. Und dass wir uns das gefallen lassen dürfen. Dass du unsere harten, bitteren Herzen wieder erfüllst und erwärmst mit deiner Liebe. Hab Lob und Dank, dass du für jeden von uns da bist und dass du jeden von uns liebst, auch den, der sich vielleicht gar nicht lieben kann, der sich vielleicht nicht mehr ausstehen kann. Du bist ein Gott, der uns Menschen liebt. So sehr hast du die Welt, einen jeden von uns geliebt. So sehr hast du uns geliebt, dass du am Kreuz verblutet bist für uns, aus lauter Liebe. Hab Dank, dass wir dich hineinlassen dürfen, in deiner großen Liebe in unser Leben, in die Bereiche, in die dunklen Stellen unseres Lebens. Tausendmal sei dir, großer König, Dank dafür. Amen.